was ich hasse. Was ich lieb. Was ich hasse.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love and Hate, dem einzigen, realen, echten, kann ich noch irgendwas sagen? Hip-Hop-Podcast der Welt, der aus der Sommerpause wieder zurück ist. Mein Name ist Nico Backspin und das Team ist komplett und alle sind, glaube ich, aus Urlauben oder zumindest vorbereitet oder ausgeruht. Hier, ich weiß gar nicht, Emma, hattest du Urlaub? Hast du Pause? Bist du fit oder bist du durchgeschwommen?
Nee, ich bin total durchgeschwommen. Es waren Festivals dabei, ganz, ganz, ganz viel Uni-Sachen. Also die Pause kommt bei mir erst später mal für so eine Woche. Aber
okay, maximal. Mehr ist da aber auch nicht drin zwischen zwei Aufzeichnungen, ne? Weil wir sind ja wieder voll im Modus.
Richtig.
Ja, genau. Schön, dass du dabei bist. Du wirst heute auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir, also ich weiß gar nicht, dann bist du ja nicht so, bist fit? Ja, ne?
Ich bin fit. Bist fit? Bisschen müde, aber ich bin fit.
Sehr gut. Hast Bock? Ich bin mal gespannt, wie es bei den anderen beiden Protagonisten ist, den Veteranen, den wahren Oldschoolern. Zwei Finger dann. Schön, dass du dabei bist.
Mahlzeit, back in business nach dem Sommer. Endlich wieder mit euch quatschen.
Ja, das Lustige ist, nach dem Sommer heißt, wir haben ja jetzt, ich habe mal in Wetterberichte geguckt, wenn wir hier aufzeichnen, sehen du nur wieder die weiteren 30 Grad. Ich glaube, Sommer dauert noch ein bisschen dieses Jahr.
Ja. Ne?
Der geht wahrscheinlich gut. Bis Anfang November. Heißt, es gibt wahrscheinlich im Hafen auch genug zu tun. Trotzdem ist er hier, Boogie Down Base.
Jo, moin Nico. Natürlich, wir recorden gleich und nachher geht's wieder los. Irgendwo muss ja
der Container geschubst werden, ne?
Genau, und irgendwo mit irgendwas muss der Regen ferngehalten werden. Nee, ja, freu mich. Ich 3 Wochen Maulsperre quasi.
Ich bin richtig gespannt, ob du richtig so wie sie hast. Also einfach mal gegen irgendwas loshaten hier. Einfach nur, weil 4 Wochen nichts passiert ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben aber auf jeden Fall, ich würde schon sagen, sehr buntes Hip-Hop-Potpourri an News, haben aber was sehr, sehr liebevolles, glaube ich, harmonisches und sehr verbindendes erstes Thema. Ne? Denn ihr habt etwas besucht, was ich nicht besuchen konnte, weil ich im Urlaub war. Erzählt mir, was ich verpasst habe.
Ja, wir waren auf dem Tapefabrik-Festival in Wiesbaden. Das war 10-jähriges Jubiläum. Und ja, da waren Bass und ich unterwegs und haben uns das so ein bisschen angeschaut, was da so ging.
War es eigentlich euer erstes persönliches Aufeinandertreffen? Oder habt ihr euch hier schon mal eine Reaktion?
Ja.
Tatsächlich.
Und das war
Blind Date. Wie so ein Internet-Dating-Portal hier und Love and Hate immer so, jetzt erstes Treffen.
Und Emma war so, wie du ihn dir vorgestellt hattest.
Ja, auf jeden Fall.
Genauso grummelig, wie man ihn erwartet hat. Ne?
Genauso,
wir hatten ja noch Bong und Luki. Bong und Luki waren ja auch mit im Gepäck.
Ja, komm, versuch das nicht. Mach nicht die schöne Geschichte gerade kaputt hier. Ja,
wir haben uns beim Frühstück getroffen. Da wurde erstmal schön diskutiert über verschiedene Dinge.
Also da ging es gleich los?
Es war genau wie sonst.
Ach geil. du mit der jungen wilden Garde aus der Backspin-Redaktion unterwegs, wie war der Ausflug für dich?
Als die Dreierklicke beim Frühstück war, da war ich schon längst, hatte ich schon...
Hast schon 4 Bilder gemacht.
War ich schon längst an der Location,
schon
beschnuppert.
Gemacht zum Warmen.
Und Frühstück war schon lange durch. Ach, war cool. Das ist ja auch jetzt vorausgedacht. Die Tapefabrik ist ja auch so, ne, von jung bis alt alles dabei gewesen. Von daher also nicht nur auf der Bühne, sondern vor der Bühne, hinter der Bühne, nebenan, überall, auf welchen Bühnen da auch immer. Es war von jung bis alt. Das macht, glaube ich, die Tapefabrik auch so besonders, würde ich sagen. Oder hat sie auch mit vielen anderen Faktoren sehr, sehr besonders gemacht.
Also ihr hattet Spaß, mit anderen Worten. Das war ein schöner Ausflug.
Ja.
Wir haben uns nicht in die Haare gekriegt. Wir haben nicht gesagt, nein, macht, was ihr wollt.
Das heißt, es gibt ein weiterhin regelmäßiges Date hier bei uns im Podcast. Das freut mich schon mal sehr. Du hast es aber schon angedeutet, Base, dass es so ein buntes Potpourri ist. Dieses Festival ist, glaube ich, auch wie gemacht für diesen Podcast und umgekehrt und damit dann auch für die Geschichten, die ihr davon erzählen könnt. Emma, erzähl mal so ein bisschen aus deiner Sicht, wie war der Tag? Es waren ja eigentlich anderthalb beim Vorabend und sowas.
Ich wollte gerade sagen, zu meiner Verteidigung nochmal, warum wir da erst am Frühstückstisch saßen. Wir waren ja schon einen Abend vorher da, Luki Bong und ich, und haben uns das Warm-up angeschaut mit mehreren Showcases, so ein bisschen so eine Cypher-artige Geschichte mit Tom Hanks, Kwame E und Ace-Team. Und das war schon mal ziemlich cool, weil es war ein bisschen kleiner als am Tag drauf. Am Tag drauf war es ja wirklich groß mit vier Bühnen und da war das wirklich nur eine kleine Bühne. Und es war auch richtig, richtig heiß da drin. Also es war richtig heiß, es war ein kleiner Raum. Und obwohl nicht so viele Leute da waren, war es unfassbar warm. Aber eine richtig, richtig coole Energy. Und genau, so ging es so ein bisschen für uns los am Freitagabend. Ja, und dann Samstagabend, der Haupttag, war auf jeden Fall sehr schön. Also ich war ja schon mal auf dem letzten Tapefabrik und für mich auch einfach damals schon super krass gewesen, so dass über Graffiti, gerade so im Gegensatz zum Splash, ist ja jetzt so das komplette Kontrastprogramm gewesen, so wirklich mit so richtigen Hip-Hop-Heads da so dazustehen und das auch zu feiern, ist für mich jedes Mal einfach schön. Also mir geht da jedes Mal das Herz auf, wenn ich da bin. Und ich habe auch ein paar Acts gesehen, auf die ich mich richtig, richtig, richtig doll gefreut habe. Also ich glaube gerade so Camp war für mich ein riesiges Highlight auf dem Festival, weil man sieht man den schon wieder live. Wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre nicht. war auf jeden Fall super.
Und Bass?
Highlight?
Ja.
Bei Camp kann ich mich ganz gut anschließen. Den habe ich noch nie live gesehen. Schätze seine Musik, seine vielen alten Sachen. Auch hat auch immer wieder stattgefunden. Tatsächlich von seinem neuen Album habe ich noch gar nichts in meinem Pool. Aber kommt auf jeden Fall. Live war super. Selbst ein Arzt, zu dem es kaufe, Hauptbühne hat mich. Ich habe natürlich vorweg gesagt, können wir noch gleich ein bisschen drüber sprechen. Es waren natürlich einige für viele Fans oder für uns ja auch. Es haben einige Zeiten, Timetables sich so überschnitten, wo man dachte so, oh Scheiße, warum spielen die zusammen? Die hätte man gerne alles abgegriffen, was geht irgendwie. Natürlich ist das eine echte Aufgabe für die Organisatoren, ne? Also vier Bühnen da zu managen. Also die ein oder andere Bühne jetzt, die Beatstage-Geschichte ging immer so bis 19, ach, na, bis nicht ganz so lang in die Nacht hinein, sodass es eher Fokus mehr und diese Parai-Stage, diese Open-Air-Bühne ging dann auch nicht ganz so lang. Da hat Morlock Dilemma gespielt, was auch für mich ein extremes Highlight war. Der hat so um 22 Uhr, glaube ich, so 22:30 gespielt. Also der hat sich zum Beispiel dann nicht mit den Stiebers und Cora gebissen und glaube auch nicht mit A2DMSK. So, dass da haben sie dann Schluss gemacht, wirklich zugemacht die Bühne, damit es dann wirklich das Finale mit dem Hidden Guest über den Secret Headliner auch noch sprechen, dass sich das da nicht beißt. Aber Morlock, der hat da eine riesen Crowd gehabt, das war echt cool zu sehen, wie der da die Meute bewegt, und der hatte seinen Spaß, denke ich mal, mit DJ Access war das, ne, glaube ich, hat er im Gepäck gehabt.
Ja,
Veteranen sind das ja eigentlich schon fast, wenn man mal so.
Ja, für viele. Es war ja sehr moderner, vieler moderner Sound, gerade wenn man jetzt so die Beatmaker so sieht, wenn man da so hingeht und denen lauscht, die hatten sehr experimentell, ist das ja sowieso, und der Sound auch. Auch auf der MC-Stage waren ja auch viele neue Newcomer oder kleinere, also die noch nicht so bekannt sind, oder junge Leute eben, die dann eben den moderneren Sound zu feiern. Auch manchmal so eine Mischung aus ein bisschen trappiger, Boom-Bap-lastiger, der brutale Boom-Bap natürlich auch, Stieber Twins irgendwie als Vertreter dieser Zunft voll, und natürlich Morlock mit seinem ganz eigenen Boom-Bap-Sound natürlich auch, der da richtig, der hat richtig Gas gegeben. Das war für mich erstmal so fast schon das Highlight für mich.
Habt ihr beide etwas entdeckt, von dem ihr vorher nicht gewusst hättet, dass es euch triggern könnte, dass ihr Bock drauf habt?
Ich habe tatsächlich am Abend davor, und das war auch nur ein Song von einem absoluten Newcomer, der hat noch nichts released, war sein erster Live-Auftritt. Der heißt Ambigo. Der hat mich sehr krass geflasht tatsächlich. Sehr, sehr anders von seiner Art her. Da hoffe ich, dass da noch ein bisschen was kommt. Aber das war für mich, glaube ich, echt die größte Überraschung. Viele von den anderen Acts hatte ich schon gesehen oder wusste ich, dass es gut wird. Aber das war für mich echt meine Entdeckung, glaube ich, an dem Wochenende.
Für mich waren es immer so auf der Beat-Stage. So, ich wurde so kurzfristig noch zum Judge ernannt von Jean-Marc. Gruß geht raus. Mit Jean-Marc war ich auf der Beatstage, Sebastian von Diggin' Sack, die hatten da ja ein Beat-Battle gemacht. Und da haben wir dann so ein bisschen in erster Linie so ein bisschen die Protagonisten dann auch beurteilt, bewertet, unsere Stimme abgegeben. Und es ist natürlich auch immer spannend, so wie sich so die Beatmaker-Szene auch musikalisch da entwickelt. Das ist sehr, 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 sehr interessant. Also da kriegst du halt andere Strömungen und Inspiration, also Strömung und Vielfältigkeit mit als beim Rap. So, ne? Also wenn du dich jetzt so sagst, oh, was ist da für ein Rap? Und bei Live ist manchmal nicht immer leicht, dann fällt auch so, denn man hat eine Stimmung, die man irgendwie mitkriegt, aber jetzt auch nicht die Texte oder so. Da müsste man sich nachhören, das Ganze vielleicht bei Spotify, aber bei Beatmakern, da kriegst du das ja direkt in die Ohren, ne? Wenn du sagst, oh wow, da ist was Freshes oder irgendwie anders. Und das finde ich da immer sehr spannend.
Finde ich insgesamt an solchen Festivals immer ganz gut. Ich mag natürlich den Gesamt-Vibe, den dieses Festival versprüht. Bin ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei sein konnte, so aus privaten Gründen. Hoffe, dass ich das nächstes Jahr hinkriege. Team war mit vor Ort, das habt ihr beschrieben. Wir haben auch mit der Kamera ein bisschen begleitet. Das Ganze gibt es dann zeitnah natürlich auch alles bei Backspin TV noch zu gucken. Und so viel kann ich schon mal spoilern, wir werden auch nächstes Jahr mit der Tapefabrik gut zusammenarbeiten, denn da gehört zusammen, was oder kommt und passt zusammen, was zusammengehört. Ich weiß nicht, ob es ein Tapefabrik Posse-Track gibt, den man jetzt spielen könnte, dann. Und ich weiß auch nicht, ob es schon einen Termin gibt fürs nächste Jahr. Wenn es schon einen Termin gibt, haut ihn jetzt raus. Wenn nicht, gehen wir in die Musik über.
Ich glaube, die sind sich noch nicht wirklich einig. Also nee. Es hing so im Raum, oh, es wird wohl doch im Sommer bleiben. Obwohl viele sagen, schön früher März war ja so dieser klassische Monat, glaube ich, für die Tapefabrik. Mhm. Das war echt warm an dem Wochenende, der Tag vorher. Emma, du hast gesagt, es war richtig warm. Und an dem Samstag im auch, das war morgens um 10 schon 34 Grad oder so. Mhm. Aber vielleicht schöner als so ein Märzabend. Ne? Also draußen ist, was ich noch von der Tapefabrik für mich mitnehme, ich habe extrem viel mit Leuten gequatscht. Mit Künstlern oder mit Fans, die da waren. Mit Leuten, die auch da waren, die selber Musik machen. Ne? Wenn es nur aus Heilbronn DJ Superior war. Ne? Dan, du kennst den, nicer Dude auch. Dann quatscht man über die Leute auf der Bühne. So ein allgemeines Allgemeingeschehen. Das ist für mich... Also mein Highlight, Nico, wenn du sagst, so, welcher war dein Highlight, dann würde ich sagen, es war am Ende des Tages, am Ende der Tapefabrik, für mich persönlich eben keiner auf der Bühne, sondern die Talks, die ich mit Leuten hatte. Weil das ist dieses Hip-Hop-Community-Ding, sich sehen, sich treffen, sich austauschen. Das war mein persönliches Highlight, was ich wirklich mit richtig geilen Gefühlen mit nach Hause genommen habe.
Was mich noch interessieren würde, sorry, dass ich hier reingrätsche, Base, wie fandest du denn den Secret Headliner eigentlich? Konntest du damit was anfangen?
Achso, wir können ja doch nochmal 5 Minuten drüber sprechen. In den Secret Headliner finde ich...
Ich gebe euch auch eine ganze Stunde dafür, hier ehrlicherweise.
Secret Headliner finde ich persönlich sowieso nicht. So kann man drüber streiten. Ist okay, wer jetzt, wenn man sagt, gib mir 5 Namen in den Raum, findet er da... Vielleicht nicht ganz oben statt, auch wenn ich deine Daseinsberechtigung ist völlig zu Recht, aber ich komme eben mit seinem Rap-Stil nicht klar.
Aber wir können ja jetzt auch sagen, wer es war, oder?
Achso, ja.
Ist ja jetzt ist ja nicht mehr Secret.
Nee, das stimmt. OG Kimo war der Secret-Headliner.
Genau.
Ich fand wesentlich andere Leute auf der Bühne wesentlich besser als ihn an dem Tag. So. Ich habe ihn aber auch das erste Mal live gesehen. Ich weiß jetzt, kann es jetzt auch nicht vergleichen, zu sagen, oh, den habe ich schon öfters oder an anderer Stelle irgendwie live besser performen sehen. Da will ich mich jetzt nicht so weit hinauslehnen. Ich habe halt ab und zu bei vielen Songs ein Problem, seiner Stimme zu lauschen, aus verschiedenen Gründen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Schreibt mir, wenn ihr das wissen wollt, was mich da stört an OG Kimo.
Erzähl.
Na, es ist halt mit Rhythmik und Art und Weise zu tun. Gar nicht mal vom Inhalt. Was er sagt, wie er sagt, seine Attitude stimmt alles irgendwie so. Ne? Ich mag seine Stimme auf eine gewisse Art und Weise, wie er das performt von seinem Rap-Stil. Ich weiß nicht, ich bin da anders getaktet, wenn ich. Ich sage immer bei Leuten, gebt mir euer A Cappella, kann ich besser hinhören, weil sich der Beat, zu dem er rappt, sich nicht mit dem Flow der Stimme in meinen Augen nicht harmoniert. Also ich als Producer komme da oft nicht hinterher. Weiß nicht, wo ich hinhören soll, ganz ehrlich. Also
ich lehne mich mal zurück und höre Emma zu.
Ja, also ich weiß, was du meinst, weil die Beats halt von Funkvater Frank, es ist oft sehr experimentell und es hat einen sehr, sehr eigenen Klang und meistens ist der Beat schon hat schon ein sehr eigenes Ding. Also ich weiß so ein bisschen, was du meinst, aber ich finde es halt trotzdem einfach krass, was der so abliefert. Und haben ja auch schon viele gesagt, sein Album, was dieses Jahr erschienen ist, definitiv Album des Jahres. Weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich finde es auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr krasser Rapper, gerade jetzt in Deutschrap-Zeiten, wo auch so Alben auch immer mehr einen Wert verloren haben, finde ich, hat er halt mit diesem Album Mann beißt Hund einfach was Krasses gemacht. Wirklich ein Konzeptalbum, was wie ein Film durchläuft. Das muss man sich von Anfang bis Ende anhören. Und da erzählt er wirklich eine Geschichte, trotzdem mit sehr guten Lines. Also ich hatte ihn davor schon auf dem Splash gesehen tatsächlich, aber ich fand es auch live, hat er einfach eine krasse Energy, das nochmal rüberzubringen. Also ich fand's super. Auch noch einmal Shoutout ans Tapefabrik-Team, ans Bühnenteam. Das war nämlich ganz cool. Die hatten das Bühnenbild, waren praktisch so Kirchenfenster, wo jeweils die anderen Acts so drauf waren. Also da war ein Fenster mit den Stieber und Cora E, dann Fenster mit DP und so weiter. Und in der Mitte war ein Fenster, was so abgedunkelt war. Und dann haben sie kurz vor dem Auftritt halt dieses Fenster so runtergezogen und dann hat es so geflackert und dann hat man da OG Kimo und Funkvater Frank gesehen. Also es war schon alles sehr episch und sehr schön.
Dann muss ich da noch mal reinschlagen, weil es sind ja viele Sachen, die bei Dan, bei Nico, bei dir, Emma, bei mir ist es ja auch, was catcht einen? Jeder hat so seinen persönlichen Vibe, seine Sozialisierung, sein Umfeld und ich kann auch total nachvollziehen, dass OG Kimo da eine gewisse Masse bewegt mit seiner Attitude, mit dem, was er sagt und auch mit der Musik, wie das verbindet. So, also bei mir ist es dann nicht ganz so stark, bei mir catchen mich dann ganz andere Leute. Aber wo wir nochmal, wir haben sie total vergessen. Also für mich persönlich auf der Hauptbühne, wen ich persönlich besser fand, sogar als A zu DMSK, Cora und OG Kimo zusammen war, Pressluft Hanna. Die hat die Hauptbühne mal so richtig gerockt. Und da waren, glaube ich, ganz viele Leute sehr so, wow, was geht denn hier ab? Also auch dadurch, dass die Leute vor der Bühne eben auch da richtig Bock auf sie hatten.
Ey, shame on me, ich habe sie verpasst, ehrlich gesagt.
Okay, ja, ich habe ja auch vieles verpasst oder nur halb gesehen. Also kann ich mir gar kein Urteil.
Aber ich habe das von vielen gehört, dass die krass war.
Ja,
ich,
dann hast du wirklich was verpasst. Pressluft-Hammer auf der Hauptbühne, dachte wow. Weil du die Kirchenfenster angesprochen hattest und sie war eben auch, kannst ja nicht alle Künstler in dieses Kirchenfenster, diese Kirchenfenster packen. Sie war eben auch ein Teil des Bühnenbilds. Ja, Gruß geht raus. Pressluft-Hammer war richtig dope.
Fieden.
Dan, du hast was verpasst.
Ja, ich weiß, ich konnte leider wie Nico aus privaten Gründen nicht mit am Start sein, aber ich freue mich natürlich auf die Doku, die bei Backspin TV ja bald dann rauskommt. Und ich hoffe auch, dass ich im nächsten Jahr mit dabei sein kann. Auf jeden Fall nochmal Grüße raus an alle, auch nochmal an Kai, der ja in der letzten Folge auch nochmal zu Gast war und der uns Rede und Antwort stand und auch schon mal einen sehr interessanten Einblick in diese ganzen Abläufe des Festivals uns gegeben hat. Ja, ich freue mich hoffentlich aufs nächste Jahr. Ich denke mal, wenn Corona es zulässt oder jegliche andere Pandemien, die uns noch auf uns zukommen werden, dass dieses Festival auch dann irgendwann nächstes Jahr stattfinden kann.
Ich überlege gerade, ob ich noch so ringmäßig ein bisschen Raum lasse, ob da noch was passiert. Aber ich glaube, die beiden haben sich ausgequatscht, was das Festival angeht.
Wir können jetzt nochmal einen Tag zurückgehen und sagen, wir haben zu wenig Hate gehabt. Ich habe da ein böses Gerücht gehört. Ich war ja selber nicht dabei, aber vielleicht lassen wir das auch einfach sein.
Ja, boah, Emma könnte
direkt von berichten, wenn sie es mitgekriegt hätte.
Ja. Erzähl, jetzt will ich es auch wissen.
Fairerweise muss man sagen, am Abend vorher haben QMI, Tom Hanks und AST alle mit Full Playback, glaube ich sogar, gespielt. Was ja ganz interessant ist, weil wir da noch mit Kai da das letzte Mal drüber geredet haben. Das fand ich dann doch ein bisschen überraschend, dass, ja, dass da der halbe Abend so ein bisschen Full Playback war, aber die Stimmung war halt trotzdem da. Das, ich meine, wir hatten das Thema ja schon das letzte Mal so. Ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet an der Stelle tatsächlich. Aber ja.
Aber auf der Tapefabrik selber an dem Samstag, da war keiner. Nee. Da war Full Playback absolutes Tabuthema und da haben die Leute auch gut performt. Also.
Mhm. Okay. Also so eigentlich doch harmloser, als ich dachte. Ich dachte, er wäre, keine Ahnung.
Ja, es war schon der Warm-up. Nein.
Schlägerei überhaupt nicht. War sehr super friedliches Festival. Auch, denke ich mal, da waren viele Leute ab Mitternacht oder früher schon ganz schön dicht und stramm und alles. Aber vom Gefühl her war das ein extrem piesiges Festival. Natürlich war auch eine gute Security da, die vielleicht gleich deeskaliert hat, gleich im Ansatz. Aber ich glaube, da war gar nicht viel zu machen.
Klingt wirklich nach einem Termin, den ich mir fürs nächste Jahr blocken sollte. Ich hoffe.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe, es klappt. Und wenn, dann machen wir große Reisegruppe und fahren dahin. Wie gesagt, Bericht gibt es bei Backspin TV in Kürze. Ich gucke mal Richtung Team, wann das fertig ist, steht, weiß ich noch nicht. Kommt aber auf jeden Fall. Und jetzt nochmal in meiner Überleitung von vorhin. Gibt es einen All-Star-Posse-Track vom Tapefabrik-Lineup? Nein, okay, dann machen wir was anderes jetzt hier.
Ja, mir ist leider kein All-Star-Track bekannt, vielleicht fürs nächste Jahr. Vielleicht können wir was anleiern, Bass. Nico, Emma, vielleicht machen wir einfach einen derben Beat und dann kommen da die ganzen Jungs
und wir rappen drauf.
Ich wollte gerade sagen, und wir machen den Posse-Track.
Ja. Genau, und dann performen wir den auch schön mit Full Playback auf der Bühne, damit auch nicht schief gehen kann, ne, Nico?
Genau. So We Are The World Song von Michael Jackson.
We are the world, we are the children.
Das ist the ones echt guter Klassiker. Place. Ist.
So, nein, aber für heute, lieber Nico, für heute hat sich der gute Bass schon die Songs ausgesucht. Also 90% der Songs, die ihr heute hört, dafür ist Bass schon zuständig gewesen. Und er hat sich den Song rausgesucht von einem Rapper, der auch mit dabei war. Oder MC, muss ich ja sagen. Moloch Dilemma, Oase, weil es einfach ja eine schöne Wohlfühl-Oase war für euch alle. Deswegen hören wir den Song jetzt. Ab geht's, Moloch Dilemma.
Ist das nicht Harmonie? Dafür steht Love and Hate mit seinem Namen. Bis gleich, gleich geht's weiter. Backspin Love and Hate für euch immer noch auf Sendung und wir haben schon bald die Hälfte geschafft von dem, was wir hier an Zeit haben und haben noch nicht mal ansatzweise das geschafft, was wir erzählen wollen. Eine wichtige Sache ist natürlich immer eigentlich was wir vorher nochmal klären müssen, wenn wir auf Hip-Hop-Veranstaltungen eingehen. Und da wir ja mindestens einen mit dem D und J im Namen haben, wäre die Frage natürlich, und pass mal auf, dumme Überleitung, die in der Pause quasi entstanden ist, die ich versuche jetzt so cool wie möglich rüberzubringen. Ey Dan, was glaubst du, werden auf der Tapefabrik die DJs eigentlich gut und respektvoll behandelt?
Ja, Überleitung 1 plus, Nico. Ja, du hast recht, wir haben uns gerade im Off schon so klein
beantworte meine Frage.
Ja, natürlich werden sie mit Respekt behandelt, weil der DJ, wenn wir aus Love and Hate Sicht das analysieren, ist natürlich der King im Hip-Hop überhaupt. Also wenn es um Rap-Musik geht, dann steht der DJ vor dem Rapper. Und ganz klare Sache, natürlich.
Okay, Emma, das ist nicht überall so, ne?
Nee, das ist nicht überall so. Und Wiz Khalifa hat sich da vor kurzem ein bisschen respektlos verhalten und sich während einem Konzert ist er auf zwei DJs losgegangen, weil die seine Stücke aus dem aktuellen Album nicht spielen wollten oder nicht gespielt haben. Und ja, ist da ein bisschen eskaliert leider.
Erzählt. Komm, Bass. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du zwar nicht live vor Ort warst, aber alle Details eingeholt hast und genau weißt, was los war.
Naja, alle Details. Das Thema kommt von Dan, aber ich habe mich ja trotzdem natürlich reingelesen. Wiz Khalifa würde bei uns bei Love and Hate gar nicht stattfinden, hätte sich nicht den Zorn der Turntablist-Gemeinde auf sich gezogen. Ansonsten würde er, glaube ich, hier keine Erwähnung finden bei uns. Ja, aber er hat die beiden DJs vor Ort, es war eine Party in Puppy Club oder wie das Ding hieß, glaube ich, da hat er so irgendwie, dann wurde er lauter und immer lauter, und weil die eben nicht die Songs gespielt haben, die er sich erhofft hatte, also von seinem neuen Album Multiverse, was gerade erst rausgekommen ist. Es klingt doch so, ja, warum sollen die DJs irgendwie, nur weil da einer ist, am Ende, ich kann ja mal vorreiten. Es gibt so ein Entschuldigungstweet noch oder so ein Entschuldigungsinterview noch, da kann man dann auch eben rauslesen, ja, also Wiz Khalifa wurde an dem Abend gebucht, um so sein Album zu promoten, und da sollte wahrscheinlich auch abgesprochen sein, dass eben auch die DJs eben aktuelle Songs spielen. Und vielleicht hat er da eben die ganze Zeit drauf gewartet und es kam nichts, und da wurde er eben sehr, sehr ausfällig. Also wirklich weit unter der Gürtellinie hat er die DJs bepöbelt und was seid ihr, na, muss man nicht wiedergeben, was die so gesagt haben oder was da auch steht, aber es war weit unter der Gürtellinie, das macht man einfach nicht, wenn man auch mit dem Hintergrund, dass es quasi eine Wiz Khalifa Promotion-Veranstaltung war, finde ich solche Actions schon sehr, sehr grenzwertig. Also gerade, dass man diesen Respekt verliert vor diesem DJ da vor Ort oder allgemein vor dem Handwerk an sich. Man kann so eine Story jetzt hier, so ein Interview auch auf viele andere als Blaupause benutzen, auf viele andere Actions, und wenn es nur ein einfacher Club ist, wo irgendwelche Ladies kommen oder Typen kommen und meinen, sie könnten verlangen, was an dem Abend gespielt wird.
Ja, ich, als ich das Video gesehen hatte auf den Social Medias, da wusste man auch nicht jetzt, was ist der genaue Hintergrund, wenn man das Video einfach sieht. Das ist, keine Ahnung, irgendwie 20, 30 Sekunden, da sieht man dann Wiz Khalifa, wie er dann den einen DJ angeht und sagt, dass er wack ist und dass er das neue Zeug von ihm spielen soll. Und das war so für mich der erste Eindruck, achso, Wiz Khalifa ist da zu Gast und beschwert sich beim DJ, warum er seine neuen Songs von seinem neuen Album, was an dem Abend auch rausgekommen ist, nicht spielt. Und wenn man das Video so einfach so für sich dann sieht, einfach nur ohne diese Hintergründe dann zu wissen, dann kann man schon davon ausgehen, dass der Wiz Khalifa da schon irgendwie vollkommen durchgeknallt ist, also die Grenze komplett überschritten hat. Als DJ ist man ja schon einiges gewohnt auf Veranstaltungen. Klar, die Leute wollen halt natürlich ihre Banger hören, ihre Hits hören, und da kriegt man dann halt auch schon den einen oder anderen Hass dann um die Ohren geliefert, aber als DJ, wenn du halt viel Erfahrung hast, dann kommst du damit klar, das schüttelst du einfach ab, aber in dem Fall hat man sich schon gedacht, oh, Wiz Khalifa, jetzt dreht er vollkommen durch, ich meine, nur weil er ein Big Name ist, muss er jetzt dem DJ nicht sagen, was er da auflegen soll, aber jetzt letztendlich, nachdem er ja in einer Runde war und das so ein bisschen aufgeklärt hat, was die Hintergründe waren, kann man das schon ein bisschen verstehen. Er war ja da irgendwie gebucht, dann ein kleines Set zu spielen, was aus 5 Songs besteht, was er irgendwie zusammengestellt hat mit dem einen DJ, und das hat halt nicht so wirklich harmoniert, und dann hat er halt den Frust rausgelassen. Klar, macht man nicht. Bass hat es natürlich auch schon irgendwie gesagt, das kannst du einfach nicht bringen. Wenn du ein professioneller Musiker bist, dann irgendwie haust du deine Leute nicht auf der Bühne in die Pfanne. Gar keine Frage. Aber dann für mich Resümee. Was heißt das? Das heißt, bring immer deinen eigenen DJ mit oder jemanden, mit dem du weißt, dass du gut mit dem harmonierst. Und gib nicht dem Local DJ das einfach in die Hand auf dem USB-Stick, weil diesen Fehler kann man machen, vielleicht geht's auch gut, vielleicht auch nicht, aber in dem Fall ist es ja nicht wirklich gut ausgegangen. Bass, go for it.
Und ihr wisst ja, das Thema kam jetzt von dir, Dan, aber wir benutzen diese Themen ja auch gerne mal so als Blaupause für andere oder als Anreiz für ganz weitere Gedankengänge. Aber der Gedankengang ist in diesem Artikel ja mit drin, und der heißt DJ Rob Swift. Und DJ Rob Swift von den Executioners, ein herausragender Turntablist, hat sich ja zu Wort gemeldet. Und er hat eben auf Instagram, hatte ihn da gerügt und den kiffenden Rapper, wie er schreibt, irgendwie eben gerügt für sein falsches Anspruchsdenken. Und das wäre jetzt wieder was, wo man stundenlang drüber reden könnte, weil er eben hat gesagt, so, dass sich eben Rapper oftmals viel, viel, viel zu wichtig halten, nach dem Motto, ich bin hier der Rapper, so, ihr habt mir zu gehorchen. Und das sieht DJ Rob Swift eben nicht so, dass die viele, viele Rapper, die einfach nur irgendwie ins Mikrofon reinblubbern, gar nicht wissen, was es ist, was es heißt, ein DJ zu sein. Und das, also diese Skills zu performen, diese Skills sich anzueignen, dass es ihm einem Rapper gar nicht zusteht, in meisten Fällen da sich zu beschweren, wenn ein DJ nicht das macht, was der Rapper will. Also wie gesagt, falsches Anspruchsdenken der Rapper, finde ich auch ein Thema, was wir auch mal so an anderer Stelle auch mal ausweiten könnten.
Wieso willst du es immer an anderer Stelle ausweiten?
Für mich hat DJ Rob Swift, ja, auf jeden Fall, es ja, dann würden wir hier in 3 Stunden reden, so, ne? Aber DJ Rob Swift hat auf jeden Fall in meinen Augen recht, weil viele, natürlich ist der Rapper wie so in einer Band oder wenn du hast einen DJ und allgemein führt in der Kultur an sich schon und was die Wirtschaftlichkeit angeht, hat das schon so, wie ist das schon nicht der Platzhirsch, aber so die Frontsau, ne? Wie so ein Frontsänger in so einer Rockband ist es, wenn man die Kultur sieht und die Facetten der Kultur nimmt, ist der Rap schon ganz weit vorne auf der Bühne. Da hatte ich letztens auch mit jemandem auf Instagram, da war das ein ähnliches Thema, hat man sich so, ja, Rap, das, da ging es auch in die ähnliche Richtung, dass sich Rapper zu weit nach oben hin loben, dass wir sind halt die Rapper, wir sind das Aushängeschild der Hip-Hop-Kultur, das sehe ich persönlich nicht so, aber da hatte ich auch gesagt, das Rappen ist von allen, das war mein Kommentar erstmal, das Rappen ist von allen Dingen, von allen Facetten Hip-Hop-Kultur erstmal das Einfachste. Rappen kann jeder, das lag so im Raum, ne? Rappen kann jeder. Wir haben so ein bisschen hin und her diskutiert oder geschrieben und dann sind wir auf ein Wort gestoßen, was ganz praktisch war, weil Rap hat den einfachsten Zugang. Also du findest den schnellsten und einfachsten Zugang zum Rap, weil du eben nicht viel an Equipment brauchst und so, ne? Aber trotzdem, Rapper sind manchmal wirklich viel zu arrogant, was das angeht.
Ich glaube aber in dem Fall, also für mich, ich glaube einfach, Rob Swift hat die Hintergründe noch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. So wie ich das eben so ein bisschen erläutert hatte, dass man am Anfang nicht wusste, was passiert da jetzt. Weil wenn du das Video wirklich einfach nur so siehst, ohne jetzt die Erklärung von Wiz Khalifa zu kennen, dann denkst du dir wirklich, ey, der Wiz, der ist ja voll hochnäsig, der will den DJs erklären, was sie da auflegen sollen. Und ich glaube, das war einfach so ein Hate-Impuls von Rob Swift und er war ja nicht der Einzige. Kid Capri meinte ja auch, ey, wenn ich da wäre, dann hättest du dir ein Ding gefangen. Rob Swift hat das ja noch weiter ausgeführt. Er meinte, ey, ich kenne so viele Leute von euch und habt euch schon Backstage kennengelernt und ihr seid keine Killer, ihr seid gar nicht so hart, ihr tut nur so und eigentlich seid ihr alle irgendwie ganz lammfromm. Und ich glaube eher, das war so ein Impuls. Impulsding von Rob Swift einfach in der Situation. Klar, ey, jeder DJ hätte genau oder hat wahrscheinlich genau dasselbe gedacht. So, was will der Wiz Khalifa mir jetzt hier vorschreiben, dass ich einfach seinen neuen Stuff spielen soll, nur weil er heute zu Gast ist, in Anführungsstrichen, war er eigentlich nicht. Und nur weil heute sein neues Album rausgekommen ist, ja, dann wo kommen wir denn dann hin? Dann kann ja jeder x-beliebige Gast einfach da hingehen und sagen, ey, ich spiele meinen Scheiß, der ist heute rausgekommen. Ich bin übrigens auch der allerbeste Rapper überhaupt. So, ich habe halt auch ein Album, guck bei Spotify, so, weißt du, was ich meine? Deswegen, also da. Ja.
Wiz Khalifa hat ja auch sogar gesagt, dass das eigentlich sogar ganz andersrum auch gedacht war, weil er ist ja ein sehr moderner Rapper und sein neues Album, er sagt, ich habe ein bisschen klassischer, ein bisschen funklastiger und um auch den Leuten zu zeigen, was jetzt nicht gerade super aktuell ist und ich möchte nicht wieder das machen, was alle machen und vielleicht in der Generation, was die Generation, ein, zwei Generationen vorher gemacht haben, den Kids unter die Nase reiben mit meinem Namen, kriege ich den Zugang zu den Leuten und kann ihn zeigen. Das ist eigentlich diese Attitude, wie er das in diesem anderen Artikel auch beschrieben hat, was er eigentlich aufforderte, was ihn auch genervt hat, komm, spielt meine Song, dann die Leute sollen auch mal ein bisschen den Stuff hören oder musikalisch irgendwie bereichert werden. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Props zu, auch wenn ich das Multiverse-Album höre, für mich ist nicht irgendwie, also ich habe da kein Boom-Bap-Album erwartet, aber jetzt zu sagen so, ey, damit baut er irgendwie eine Brücke zu so einem alten Oldschool-Flavor oder zu so einem älteren Flavor, finde ich jetzt auch nicht unbedingt, aber muss jeder für sich selbst entscheiden.
Der kann ich kurz einwenden, wenn du sagst, alter Flavor, gut, er redet ja von Instrumenten dabei, ne? Das geht ja noch weiter über Boom-Bap-Grenzen hinaus. Ich merke immer wieder, dass wenn Leute vom alten Scheiß reden, dass sie auch von 2010 reden.
Das hast du schon in der letzten Folge. Ja. Mein Kommentar auf Instagram, dass ich mich schwer tue, dass ich das als Klassiker sehen kann, wenn da eine 2 ganz vorne im Erscheinungsdatum ist. Es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, das für mich so als Klassiker zu betiteln, wobei die Musik natürlich trotzdem dope ist.
Da wiederhole ich immer gerne, was ich bin der Meinung, das habe ich mal gegoogelt, Definition für einen Oldie ist, glaube ich, nach 15 Jahren.
15 Jahre?
Das geht schnell.
Nee, 20. Das war früher, stand da mal, oh gut, da 15 Jahre. Das heißt, lass mich mal ganz kurz, Das heißt, warte mal, 50 Cent in the Club.
Das ist schon klassische Musik, oder was?
Aber 50 Cent in the Club ist ein Oldie.
Also die Begrifflichkeit, die Begrifflichkeit Rap-Oldie könnte ich mich dran gewöhnen, aber ich glaube, es wird schwer. Also so ganz schräg so, ne?
Go Shorty, it's your birthday, sage ich dann nur. Finde ich spannend. Emma, du guckst dich, hast du irgendwas dazu zu sagen? Findest du, dass Wiz Khalifa recht hat eigentlich? Oder
nee,
soll ich noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen? Kann ich mir irgendwo noch ein bisschen braten hier? Oder sind wir uns alle einig?
Ach, ich habe mich ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen getriggert, wenn hier gesagt wird, rappen kann jeder. Ich würde das so nicht stehen lassen, ehrlich gesagt. Also klar, es ist war so, dass DJs anschreien, egal mit welchem Hintergrund, ist natürlich, ey, muss nicht sein, so. Das ist natürlich bescheuert, sollte man nicht machen. Aber ich finde jetzt zu sagen, so rappen kann jeder, finde ich schwierig. Also ich weiß nicht, Nico, kannst du rappen?
Hey, wollte ich gerade sagen, sogar ich habe, glaube ich, 3 Songs in meinem Leben gemacht.
So, was definiert?
Und ich kann nicht,
Was definiert den Zustand, ich kann jetzt rappen? Weil also zu sagen, also ich sein Tagebuch in Reimform zu nehmen und sagen, ich versuche das auf irgendwas in eine Art Rhythmik, da beschwere ich mich ja, dass irgendwie ich mit der Rhythmik einiger modernen Rapper, die gerade gehypt wird, da tue ich mich ja eben auch schwer, wo ich sage so, boah ey, da habe ich ganz andere Leute, Kids, die gerade bei Sleepwalker 2 Tage Workshop hatten, die besser rappen als so manche, die gerade super gehypt werden.
Ja, aber dann möchte ich gleich dazwischen werfen, wir haben hier im ersten Teil darüber gesprochen, wenn jeder rappen kann, wann kriegen wir deinen Part für den,
genau,
den All-Star-Posse-Track?
Ey, ich bin da frech. Ich sage, ich kann rappen. Ob das jemandem gefällt, ist eine ganz andere Sache. Also wer bewertet das, ob es ein... Ich kann auch singen, aber ich glaube, das will wirklich keiner hören. Aber ey, rappen kann ich.
Ich kann hervorragend singen. Das mache ich jedes Mal im Auto. So Post Malone zum Beispiel ist jemand, der dafür sorgt, dass ich die ganze Zeit im Auto singe und alle, die mit mir im Auto sind. Emma ist auch schon mit mir im Auto gefahren. Habe ich gesungen, als wir im Auto gefahren sind? Ja, ne?
Ein paar Mal, ja.
Ja, siehst du, und ich habe gut gesungen,
ist,
oder?
Ist okay, ja.
Komm, sei, okay. Wenn jetzt einer sagt, ey,
es war maximal Bass. Eine 2 von 10, oder?
ja.
Also ich habe nicht zurückgerudert, aber wir hatten in diesem Gespräch, was ich hatte, jeder kann rappen, wo es dich so getriggert hat, Emma. Also der Zugang zum Rap und die Möglichkeiten, relativ schnell zu einem Ergebnis zu kommen, wo man sich selber oder vielleicht auch Zuhörer, Freunde, wer auch immer, sagt so, ey, das klingt schon nach Rap. So.
Ey, da gehe ich sofort rein, findest du jede Woche ungefähr 100 Mal in allen Playlisten, die in Deutschland rauskommen, jeden Freitag.
Genau. Und
da
also
frage ich
das
mich
ist
auch
ja,
ganz oft. Also,
du wirst jetzt, sag ich mal, rappen. Mehr Newcomer ja. Playlist-Entries oder Newcomer irgendwie Spotify-Releases sehen.
Bro, weil das hat nichts mit Newcomern zu tun. Ich habe letzte Woche, ich muss da sofort rein, weil ich habe letzte Woche hab ich mir einen Song rausgesucht und ganz liebe Grüße, du wirst mir den Kopf abreißen. Du und der Kollege, um dessen Song es geht. Denn das war ein ganz kleiner, ich hab den Instagram Twee heißt der, T-W-E-E. Der Song heißt Höchstpersönlich. Den habe ich mir aus der Thank Backs When It's Friday Playlist letzte Woche rausgesucht. Der Beat ist ein Brett. Hört euch den bitte gleich mal in der Pause an. Hört euch den
ich
hab mal
den
an.
Schon, ich fand den gut eigentlich.
Aber der Rapper klingt halt wirklich, also Bro, liebe Grüße, Twee, wenn du das immer, aber das ist, don't take it personal, ne? Aber nee. er wäre in den Top 3 Songs diese Woche mal für mich beim Stammtisch gelandet, wenn er besser gerappt hätte. Da war zu viel Hausmaus, da war zu viel und das war richtig klassisch Boom Bap. Also ich hab den auf der linken Überholspur Richtung Rocking with the B-Bass Mixtape gesehen. So, ich bin mal gespannt, was du von dem hältst. Aber genau da habe ich genau das gleiche andersrum gedacht. Dass, Alter, ja, aber rap doch bitte nicht so wie 1995. So, mach mal ein bisschen fresher. Benutz mal nicht die handelsüblichen Reimketten, die obvious sind jetzt gerade. So.
Ah, das ist aber das, was ich auch meine. Ja, also klar kannst du irgendwie rappen, aber also, dass es halbwegs gut klingt, finde ich, ist schon nicht so einfach. Und dann ist ja auch die Frage, gerade wenn man sich die Playlist anguckt und sagt so, ja, okay, hier kommt ständig irgendwas Neues raus, was halbwegs nach Rap klingt, ist auch die Frage, haben die Leute das selber geschrieben? Also es geht ja nicht nur ums Rappen an sich, sondern auch ums Schreiben so.
Ja, und dann aber auch ein bisschen um Haltung.
Da kann man ja auch wieder Diskussionen
genau, wollte ich gerade sagen.
Aber
und dann geht es nämlich aber auch mal wieder um Haltung und dann sind wir bei Love and Hate und dann muss ich da trotzdem für Twee Lanze brechen, weil alles, was er verkörpern will, ist 100% authentisch und ist das, was wir hier im Podcast auch ausdrücken wollen. Rein musikalisch gibt es bessere Rapper.
Kriegen wir hier bald richtig auf die 12. Der steht bald vor der Tür, ich sag's dir.
Ja, aber liebe Grüße. Wie gesagt, der Song ist gut. Das war mein Platz 4 diese Woche. So, es hat mir ein paar Mal hat's mich einfach getriggert, schade. Das nimmt mich nicht ganz mit. Jetzt versuche ich irgendwie eine Brücke zu kriegen. Dan, würdest du rappen, wenn wir einen Song machen?
Ja, ich bin ja als Rapper gestartet in meiner Hip-Hop-Sozialisation. Das wissen nur die wenigsten, die mich wirklich
kennen. Ja, ist die Frage, warum du aufgehört hast, ne? Du auch schon, weil du wusstest, dass du es nicht kannst, ne?
Nee, ich hatte irgendwann mal den Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ey, jetzt habe ich über alles gerappt, was mich bewegt. Und zu der Zeit hatte ich dann auch noch angefangen aufzulegen, auch noch angefangen zu produzieren. Und mir gefiel das dann so ein bisschen mehr im Hintergrund zu arbeiten, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich über alles gerappt, jetzt lasse ich das Mic fallen und mache weiter nur noch Beats und lege nur noch auf. Und ich habe sogar auf Englisch damals angefangen zu rappen.
Das ist reines Zeitmanagement, warum man dann
so sich kann man für auch,
andere politisch Sachen korrekt. Begeistert.
Was hören wir denn dann stattdessen von dem Handwerk von dir vorgetragen, was du offensichtlich besser beherrschst?
Ja, in dem Fall hat Bass auch genau den Song oder das Album im Kopf gehabt, was mir auch eingefallen ist bei diesem Thema, nämlich Jazzy Jeff und The Fresh Prince. He's the DJ, I'm the Rapper. Das heißt, der DJ ist im Vordergrund. Das ist, glaube ich, das zweite Album von den beiden Jungs im Jahr 88 rausgekommen soll. Auch, glaube ich, das erste Doppelalbum überhaupt im Hip-Hop gewesen sein damals. Und darum geht es ja um den DJ, Jazzy Jeff, absolute DJ-Ikone, Will Smith, beziehungsweise Fresh Prince ja auch, legendärer Rapper und eigentlich auch eher bekannt als Schauspieler der jüngeren Generation. Richtig geiles, funky Album und da gibt es jetzt den Titeltrack. Jazzy Jeff dreht an den Turntables durch und Will Smith am Mic rockt die Crowd.
Ich würde sagen, der mittelalteren Generation als Schauspieler bekannt, der jüngeren Generation als jemand, der Schellen verteilt.
Ja, genau, stimmt. Grüße aus an Chris Rock.
Genau, in diesem Sinne, wir hören rein und gleich. Ich denke, wir schaffen noch ein halbes Thema, so wie das heute hier läuft, bei Love and Hate. Bis gleich. Backsman Love and Hate auf der Zielgerade mit Emma, Nico, Dan und Bass. Und ich bin ja schon so ein Typ, der immer so dafür ist, dass man Hip-Hop-Museen aufbaut, dass man vielleicht auch in seinem eigenen kleinen Kämmerlein immer dafür sorgt, dass man so ein paar hübsche Dinge ansammelt. Ihr seid ja vor allem Dan und Bass auch sehr gute Menschen dafür. Ich sehe bei Dan regelmäßig, wenn wir im Videocall sind, diese 15, jetzt hat er da Ordner reingestellt, das wird immer schlimmer. Diese Fächer, wo ich mir denke, da könnten die letzten 5000 Platten reinpassen, die er noch sammeln sollte. Während der gute Bass als Bastel-Bass ja quasi berühmt und berüchtigt ist, weil er aus allem etwas basteln kann. Jetzt ist, glaube ich, was auf dem Markt, was eigentlich bei dir doch feuchte Träume auslösen könnte, oder?
Also rein auf der Grundlage verschiedener Faktoren auf jeden Fall. Da ich so, boah, ja, es ist so, wie als hätte man irgendwie in Ägypten eine Pyramide geöffnet und was gefunden, wo man nicht gedacht hätte, dass es überhaupt noch existiert.
Er merkt, wie aufgeregt er ist. Das finde ich sehr schön.
Ja, Mark Hype, Gruß geht raus nach Berlin an Mark Hype. Der hat bei Facebook vor ein paar Tagen einen Link geteilt von dem Christie's Online Auktionshaus. Und da kommt die Anlage von DJ Kool Herc in den nächsten Tagen. Am 18., wenn ich richtig hingedrückt habe, die Terminierung, am 18. August kommt sein Haupt-Sound-System, was er in den Mid-80s überwiegend benutzt hat, Mid-70s, also so Anfang, Mitte der 70er bis 80er, Anfang 80er, Er war ja berühmt für seinen lauten und guten Sound in der Bronx. Ne? Wir reden ja hier von Sound System in den Park Jams auf den Straßen. Und er hatte halt riesige Lautsprecherkabinette. Die hatten ja eigene Namen. Das waren ja die Herculoids. Wenn man sich so ein paar alte Bücher oder Reportagen durchsieht, dann wird und man über das Wort Herculoids stolpert, wird man lernen oder dann wissen, so, da sind die riesen Lautsprechertürme von DJ Kool Herc gemeint. Und die kommen unter den Hammer. Also ein ganzes Set mit einem alten GLI, so ein amerikanischer Hersteller, so ein ganz berühmter Mischpulthersteller und zwei Plattenspieler, ein Technics-Plattenspieler, zwei alte Dinger, kommen unter den Hammer am 18. Startgebot bei $80,000, schon stolzer Preis. Das ist natürlich sehr viel Historie drin. Also mal eben, ich ersteige hier mal eine Hip-Hop-Memorabilie. Ist da nicht, Nico, was sagt deine Kreditkarte? Also angestrebter Preis ist bei zwischen 100.000 und $150,000 für dieses Set. Für Leute, da ist ja noch so ein bisschen, was ich ganz cool finde, wenn man diesen Christie's-Link verfolgt, da werden dann noch mehrere Sachen aus seiner Sammlung angeboten. Und aber sein Werdegang und seine Historie von DJ Kool Herc, wie so eine kleine Geschichte erzählt, was ich dann wieder geil finde, weil das wieder diese Education-Flavor hat und diese Knowledge verbreitet. Natürlich will man als Auktionshaus eben auch gucken, dass der Preis erreicht wird und sagen, was für eine Historie hat dieses ganze Set und was passiert da und wie viel Wert und wenn es nur ein, ja, für wen auch immer einen Wert darstellt, da soll ja auch was verkauft werden. Wer am meisten davon hat, weiß ich nicht. Ich springe mal kurz nach vorne. Ich persönlich finde es einfach scheiße, dass es versteigert wird. Also ich hoffe, es ersteigert der Multimillionär, Milliardär Jay-Z und sagt, ich spende dann den ganzen Bums dem Hip-Hop-Museum in der Bronx, was in einem Jahr eröffnet wird. Weil ich finde persönlich, klar, findet jemand cool, das zu ersteigern, aus welchem Grund auch immer, aber dann für einen guten Zweck ersteigern und dann vielleicht jedem zugänglich machen in Form von Museum.
Warum versteigert er es überhaupt, ist ja die nächste Frage.
Das ist eine andere Frage, aber...
Nö, aber die eine Frage, wenn es versteigert wird, die kannst du ja den, der es ersteigert, nicht dafür blamen, dass er etwas ersteigert, was angeboten wird.
Das ist richtig. Mein persönlicher Wunsch wäre es ja auch nur, dass es sowas, so ein wichtiger historischer, so eine Artefakte, könnte man ja schon fast nennen, so eine Hip-Hop-Artefakte gehören für mich halt ins Museum.
Ey, aber hier sind so ein paar Sachen, auf die ich auf jeden Fall mit euch gehen würde. Also ich finde, die 150.000 dafür sind zu viel. Ich hoffe bei solchen Sachen immer so ein kleines bisschen auf Schnäppchendan und Bustlebase, dass ihr gemeinsam so einen Tisch findet, wie er dort angeboten wird. Und dass wir das ganze Set theoretisch auch für, so wie ich Dan und seine Ebay-Künste kenne, 58,42 Euro zusammenstellen können. Und dass es dann trotzdem funktioniert. Die gesamte Auktion hat es aber ziemlich in sich. Und worauf ich ein Auge geworfen habe, ist die Kool Herc Custom Painted Denim Vest, die irgendwie für 400 anfängt, da können wir reden, oder?
So also alte Polaroids werden auch versteigert, ja, ein paar alte Partyplakate und so, ist auch sehr, sehr spannend, um auch mal zu sehen, so wie, was hat da auf den Plakaten so stattgefunden und ne, wie wurde das gemacht, ohne Computer, alles handgezeichnet, finde ich auch total spannend. Ich finde aber auch jetzt aus technischer Sicht, aus DJ-Sicht, ich habe diese Plattenspiele, die oben auf dem Set sind, habe ich tatsächlich zweimal gehabt, nicht siehst zum
du,
Auflegen.
Hättest du sie behalten, dann hätten wir das Set nachbauen können.
Ja, ich habe aus einem Plattenspieler eine Lampe gebaut.
Ey, aber Emma, du bist die Einzige, mit der ich über sowas reden kann. Kennst du den TikTok-Trend schnelle Brille?
Also ich weiß was, ich habe kein TikTok.
Ja, gut, aber hast du davon mitgekriegt, dass es das gibt?
Also es geht um diese Sonnenbrillen, oder? Aber ja, ich verstehe genau, nicht, wo das herkommt. Ich check
ist auch,
das nicht.
Ist auch alles scheißegal. 7 pairs of sunglasses worn by DJ Kool Herc. Im Moment steht es bei 300 und das ist die schnelle Brille,
das
die hier angeboten
wird. Das sind schnelle Brillen.
Oh, das sind richtig schnelle Brillen, die da angeboten werden. Das ist auf jeden Fall, das sind spannende Sachen. Dan, für dich sehe ich auf jeden Fall den Boombox-Belt buckled owned and worn by DJ Kool Herc. Mit einer Boombox schön vergebt und so. Also da sind ein paar Sachen drin, da läuft noch ein bisschen was womit man wirklich viel Spaß haben kann. Ja, genau. Dass man auch um das große Gesamtset vielleicht drumherum kommt. So, das schon ein bisschen toll ist, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber es gibt auch ein Foto für 1500.
Also wenn ich meine Gürtelschnalle, die ich auch schon über 30 Jahre besitze, versteigere, kommt glaube ich nicht so viel bei rum.
Vielleicht für einen guten Zweck. Das könnten wir ja mal ausprobieren. So oder so, Emma, löst das was in dir aus, solche Sachen eigentlich? Also interessiert dich das oder ist dir das ziemlich Wumpe? Also ich meine, wir haben hier zwei Typen, die haben richtig feuchte Hände, seitdem sie den Link das erste Mal gesehen haben.
Nee, also dadurch, dass es halt so materielle Dinge sind, das, also ich finde so, mir ist es auch scheißegal, selbst wenn, keine Ahnung, Kanye West irgendwas verscht oder keine selbst Ahnung.
Selbst wenn Casper das T-Shirt angehabt
ja,
hätte.
Ja, selbst wenn Casper, das wäre mir auch, also sorry, ich kann damit generell mit zu Versteigerung bin ich raus.
Naja, auf diesem DJ-Set, nochmal ganz kurz, auf diesem DJ-Set wurde im Prinzip die Merry-Go-Round-Technik quasi den Leuten unter die Nase gerieben und erfunden. Also das, da ist schon, da ist eine Historie, die nicht nur einfach was Materielles, da steckt einfach, da steckt der Geist der Hip-Hop-Kultur oder der DJ, der Geist der Hip-Hop-DJ-Kultur drin. Das ist einfach so. Also das, deswegen habe ich die feuchten Finger hier.
Aber da bin ich auch voll bei deiner Seite. Ich fände das wirklich cooler, wenn man das in so einem Museum da hätte. Und dann würde ich, dann finde ich das auch mega interessant, wenn man so da hingehen kann, sich das anschauen kann. Aber dass das jetzt versteigert wird, ist so okay.
Von vornherein wäre natürlich cooler gewesen. Ey, das Museum ist am Start und wir haben exklusiv die Sammlung von DJ Kool Herc da. Würde einen anderen Flavor bringen als, oh, bei Chrissy's wird was von Kool Herc versteigert.
Aber weißt du, was ich, und da hast du eigentlich schon was Richtiges gesagt, auch wenn ich so ein bisschen am Anfang so über das, wer hat's bietet's eigentlich angesprochen habe. Irgendwie kann ich mir vorstellen, wenn es vielleicht nicht Jay-Z ist, aber dass es irgendwie schon jemanden gibt, der das beschützt. Und vielleicht ist es auch ein privater Sammler, einfach ein Multimillionär, der genau den gleichen Effekt hat, weil es gibt dafür keinen Grund. Selbst wenn du es dir zu Hause hinstellst, gut, das ist der eine Effekt. Und wenn er das dann zu Hause in seiner Penthouse-Villa Downtown Manhattan hinstellen möchte, fair enough, dann macht er das halt. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, es könnte sein, dass es da schon jemanden aus der Hip-Hop-Szene gibt, der genau das macht, was du dir gewünscht hast und den Jay-Z-Move macht und es ersteigert, dem Museum spendet, damit alle so ein bisschen was davon haben. Vielleicht, wenn es nicht das ganze Set ist, vielleicht die Sonnenbrillen, dann hat man auch etwas fürs Museum. Das wäre ja auch noch so ein kleiner Punkt. So oder so, wisst ihr da draußen also, ihr müsst jetzt eine Menge Geld zusammensammeln, wenn ihr dieses Set haben wollt. Link findet ihr im Internet drinne. Dann könnt ihr versuchen, euch dort mit in die Gebote zu schmeißen. Finger weg von der Weste, die versuche ich zu kriegen. Das ist mein Ziel jetzt. Ihr lacht, ich will die haben. Die hänge ich mir an die Wand. Kommt in mein Museum hier hinter mir. Und wir haben nicht mehr Zeit für Themen. Deswegen machen wir jetzt eine Sache, die wir eigentlich auch schon vor der Sommerpause besprochen haben, die wir jetzt hier als neue Kategorie. Kannst du so einen Jingle jetzt einbauen, Dan, irgendwas? So,
ja, das hatten wir schon mal im Stammtisch. Hausaufgabe.
Dankeschön, das war der Jingle. Und dieses Format haben wir aus dem Stammtisch früher benutzt, als ich dann noch mit Kevin unterwegs gewesen bin. Das hat sich dann irgendwann dort verlaufen, weil wir dann doch zu nah aneinander waren, was vielleicht die Geschmäcker angeht. Aber hier bauen sich ja Gräben auf teilweise zwischen Emma und Bass. Und deswegen werden wir dieses Format jetzt bei Backspin Love and Hate fortführen. Spaß, es hat aber schon so einen kleinen Effekt, den wir, glaube ich, ganz lustig finden am Ende. Denn Emma wird jetzt ab jetzt immer von dem guten Bass einen Song mit auf den Weg kriegen, den sie so vielleicht noch nicht für sich wahrgenommen hat, um mal in den tiefen Niederungen seiner MP3, wahrscheinlich kriegst du auch ein MP3 zugeschickt, weil die nicht mal bei Spotify sind oder so, was du dir anhören sollst und deine Meinung dazu abgeben sollst, wie cool und cool das findest. Und andersrum, ebenso Trigger-Momente, soll Emma einen Song für Bass mit auf die Reise schicken, über den wir dann nächste Woche reden. Und ihr habt jetzt beide noch genau 20 Sekunden Zeit, gegenseitig euch die Songs vorzustellen. Wer fängt an?
Ja, ich würde einmal direkt anfangen. Ich habe Satari mit DIY mitgebracht, auch auf dem Tapefabrik-Festival gewesen, auch sehr beeindruckend. Ja, junge Künstlerin und ich hör's dir mal an.
DIY von Satari, okay. Genau. Satari, okay. Mit zwei I am Ende, ne?
Genau, ja.
Ja. Und Bass, was kriegt Emma?
Emma kriegt, dann trigger ich dich mit dem Link oder mit einem Link zu dem Künstler, ich die sowieso schon geschickt hatte, aber mit dem Vorgängeralbum Mozech, einer meiner, das war auch mein Album des Jahres, für mich persönlich.
Ein Song.
Schicht im Schacht, der Song von Mozech. Okay.
Ein Song, Schicht im Schacht von Mozart. Den hört sich immer an. Wir reden nächste Folge, am Ende der Folge wieder darüber. Und sind auch in zwei Wochen wieder da mit der nächsten Backspin Love and Hate und mit allen alten Folgen im Archiv. Radio gibt's auch noch, ne? oder Dan? Oder hast du das eingestellt mittlerweile?
Radio läuft immer noch. Wiederholung Donnerstag und Freitag, 14 Uhr, falls ihr die am Mittwoch verpasst habt.
Sehr schön. Und alles Weitere könnt ihr mit der Redaktion klären. Emma@backspin.de, base@backspin.de. Mich lass mal raus bei der ganzen Sache. Ich leite eh weiter. Aber ich moderiere nächstes Mal wieder in 2 Wochen die nächste Backspin Love and Hate, versprochen. Bis dahin, macht's gut. Danke, Leute. Es war mir ein Fest. Und ab in die nächste Staffel von Backspin Love and Hate. Macht's gut. Ciao.
Bis dann, haut rein.
Ciao.
Peace.
Was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.